ist immer so schön, wenn man gemeinsam hier im Gottesdienst, man singt, man betet. Und ja, das, so kann Gemeinschaft mit Gott aussehen. Und vielleicht fühlst du dich auch angesprochen, sagst, ja, so ist gut. Aber dann gehen wir wieder in den Alltag, gehen zu unserer Arbeit, gehen in unsere Verwandtschaft und nehmen uns, okay, wie sieht das jetzt aus? Wie sieht es Montag bis Freitag aus, Gott zu gefallen? Und nach unserem Text heute, welche Rolle spielt dabei das Gesetz? Und um die Frage richtig beantworten zu können, müssen wir es ganz wichtig zu verstehen, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir sind für ihn nicht eine Maschine, die funktionieren soll, sondern wir sind seine Geschöpfe. Und er möchte uns richtig leiten und er möchte, dass wir auf ihn hören. Gott hat uns offenbart, was ihm wichtig ist. Aber das soll zur Erkenntnis dienen, nicht einfach nur als Checkliste. Das ist eine Selbstoffenbarung Gottes, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn kennenlernen und wissen, was ihm am Herzen liegt. Nicht einfach nur, mache dies, mache das. Und ich möchte uns helfen, die Funktion auch des Gesetzes zu verstehen. Und ich glaube, der Grund, warum das wichtig ist, ist, dass wir es gewohnt sind, mit Checklisten zu arbeiten. Auf Neudeutsch To-Do-Listen. Ja, diese ganzen, das ist, was ich machen soll, das ist, was ich machen soll. Und dann ist hoffentlich der Chef zufrieden. Gott ist nicht, sieht sich nicht selber als Chef, der einfach möchte, dass alles läuft. Wenn er gewollt hätte, dass einfach alles läuft, hätte er es selber gemacht. Weil er braucht nur ein Wort sprechen und es passiert. Aber er wollte dich und mich gebrauchen. Und er wollte uns formen. Er wollte, dass wir ihn persönlich kennen und erkennen. Aber was soll dann das Gesetz? Das wollen wir sehen. Und zwar aus Römer Kapitel 7. Und ich lese zuerst die ersten 6 Verse vor. Römer 7, die Verse 1 bis 6. Dann heißt es, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, nämlich des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstaben. Zuerst, um das Gesetz richtig zu verstehen, müssen wir erkennen, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz, wie ich es hier gebrauche, wie es hier gebraucht wurde, ist das alttestamentliche Gesetz, was Gott gegeben hatte. Und diese Aussage, dass wir nicht mehr darunter sind, das war gerade damals eine Aussage, die begründet werden musste. Und Paulus tut das und veranschaulicht das mit einer Ehe, wo er sagte, schau mal, die sind aneinander gebunden, solange beide Ehepartner am Leben sind. Und er benutzt das hier als Illustration. Und wir haben uns vor einem Jahr ausführlich damit beschäftigt, was wir mit Scheidung, Wiederheirat und all den Themen. Darum geht es hier eigentlich nicht. Er will nur einen Vergleich machen und sagen, pass auf, es geht hier um die Beziehung zum Gesetz. Und er sagte, wie solange die beiden Ehepartner leben, sind sie aneinander gebunden. Genauso wären wir unter dem Gesetz, bis jemand stirbt. Aber es ist ja eindeutig, wenn, und deswegen benutzt er den Vergleich, wenn ein Ehepartner stirbt, dann ist der Lebende frei, sich neu zu verheiraten, wenn das gewünscht wird. Ja? Und das ist der Punkt, den er hier illustrieren will. Denn er sagt dann in Vers 4, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden. Ihr seid jetzt nicht mehr unter diesem Gesetz, ihr seid frei. Und, oder so, wir sind mit Christus gestorben und damit frei vom Gesetz. Und die Absicht dabei ist, dass wir dann Christus gehören und Ende Vers 4, damit wir Gott Frucht bringen. Das lesen wir dann auch in 2. Korinther 11, Vers 2. Dort heißt, schreibt Paulus zu den Korinthern, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Sagte, ihr gehört nicht mehr dem Gesetz, sondern ich habe euch zu Christus geführt und ich eifere darum. Ich lehre all dieses, ich besuche euch, ich schreibe euch, ich predige zu euch, ich arbeite selber, damit ihr nicht auch noch für mich bezahlen müsst. Ich tue all diese Sachen, damit ihr wirklich an Christus hingegeben seid. Und dann beschreibt er, Vers 5, dass wir früher waren wir im Fleisch. Und dann sagt er, da wirkten die Leidenschaften der Sünden. Wir waren dazu hingezogen, die, wie es hier sagt, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Okay? Er sagte, vorher waren dort diese Leidenschaften und wir waren da, wenn du dich erinnerst, vor 2 Wochen, wir sind wie ein Magneten dahin angezogen und wir kommen davon nicht weg. Aber nun sind wir nicht mehr, wie es hier heißt, unter dem Buchstaben, sondern unter dem Geist. Nun, einige benutzen dieses und sagen dann, siehst du, wir sollen das nicht alles so wörtlich, so genau nehmen. Wir sind nicht unter dem Buchstaben, sondern unter dem Geist. Ja, er hat genau diese Buchstaben gebraucht, um das auszudrücken. Okay? Bei dieser Erklärung geht es nicht um die Art der Auslegung, sondern um die Quelle der Kraft. Es geht nicht darum, dass man es nicht wörtlich nimmt, sondern dass man nicht darauf vertraut und sagt, wenn ich buchstabengetreu alles mache, dann funktioniert das, sondern es muss die Kraftquelle ist der Heilige Geist. Lass mich das so ausdrücken. Das Gesetz gab laute Erwartungen, aber keine Kraft. Der Geist gibt Kraft und die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Das war der Unterschied. Das Gesetz gibt den Rahmen, gibt die Erwartung, gibt den Standard sozusagen, aber nicht die Befähigung, das zu tun. Aber der Heilige Geist, der wirkt dieses. Okay. Die Motivation des Gesetzes ist die Drohung. Die Motivation des Geistes ist die Vergebung. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Das Gesetz sagt, tue dieses, und wenn nicht, hier ist was passiert. Der Geist gibt zwar auch manchmal Warnung, aber die Motivation dahinter ist nicht, du musst und wehe dir, wenn nicht, hier sind die Folgen. Sondern Gott nimmt sein Wort und sagt, okay, ich möchte, dass du dieses tust, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Weil er uns liebt, weil er uns die Schuld vergeben hat. Und somit ist die Motivation und die Kraftquelle eine ganz andere. Es ist nicht, du musst dieses leisten, sondern Gott wirkt in uns. Und weil er diesen Vergleich hier selber gebraucht, stell dir das selber so vor. Du hast einmal das Gesetz und dann hast du einmal den Geist. Stell dir das mal als Ehepartner vor. Wen würdest du lieber als Ehepartner haben? Jemand, der dir klar sagt, hier sind die Erwartungen, hier ist, was du zu leisten hast und dann bleibe ich bei dir. Oder jemand, der sagt, ich liebe dich und ich möchte Zeit mit dir haben und ich möchte, dass wir Sachen gemeinsam machen. Ich möchte dir helfen, dass du wachsen kannst, dass du dich entwickeln kannst. Ich tippe, wir alle wären hier. Und das ist, was Gott sagt, hier ist, wie er die Beziehung haben möchte. Und das muss einfach in unsere Köpfe rein. Es ist nicht, mach, mach, mach und wehe dir, wenn nicht. sondern es ist diese: Ich habe dich gemacht und du bist von mir abgewichen und ich habe dir gezeigt, was der richtige Weg ist. Aber mein Ziel ist nicht zu bestrafen. Es ist nicht, jetzt bin ich beleidigt und will irgendwie dir vergelten. Und ich möchte dich zurückholen. Weil ich weiß, was gut für dich ist. Und ja, deswegen sind die Regeln da, die sind gut, wir kommen dazu noch. Aber die Motivation ist Gottes Liebe und der wir entgegnen. Aber vielleicht in der Anwendung auch die Frage andersherum gestellt: Was für eine Person bist du? Bist du eher jemand, der des Gesetzes, der sagt, okay, hier ist, was zu tun ist. Tu dies, tu dies, tu das. Oder sieht man an dir auch, dass du geprägt bist vom Geist? Bist du geprägt von Erwartungshaltung, von Leistungserwartung? Egal, ob du jetzt Angestellter oder Chef bist, egal, ob du zu Hause eher Chef bist oder Dienst, bist du geprägt von Hauptsache, alles läuft, Hauptsache, alles funktioniert? Oder sind dir die Personen wichtig? Bist du geprägt davon zu sagen, Gott hat mir so viel gegeben, er hat mir so viel vergeben, er liebt mich, er kümmert sich um mich, ich bin ihm nicht egal. Und weil Gott so ist und wir ihn repräsentieren sollen, will ich nicht mehr hier sein, soll das nicht distanziert sein, soll das nicht einfach nur ein Hauptsache du performst, Hauptsache du leistest, Hauptsache du funktionierst, sondern Hauptsache du bist. Du bist und du entwickelst dich zu dem, was Gott aus dir machen möchte. Sind wir so angesteckt und geprägt, mehr vom Gesetz oder mehr von der Gnade? Mehr von den Erwartungen oder mehr vom Heiligen Geist? Wenn Gott uns formt, dann verändert er uns durch wie er ist und wie er an uns wirkt, dass wir das dann eben auch an andere weitergeben können. Und er sagte, wenn du Christus angenommen hast, dann bist du dem Gesetz gestorben. Du bist nicht zu Gott gekommen durch Leistung. Weil die Bibel sagt uns, dass wir alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen, seinen Maßstab nicht erfüllen können. Stattdessen ist Christus für uns gestorben. Und wenn wir seine Vergebung annehmen, dann sind wir nicht mehr unter diesem Gesetz. Wir müssen das gar nicht mehr versuchen, sondern wir sind angenommen in dem Geliebten. Ja? Und das soll uns dann prägen, dass wir ja wissen, was ihm wichtig ist, aber eben nicht als Checkliste. Und dass wir dann eben auch entsprechend selber leben und das anderen weitergeben. Und ein weiterer Grund, das sehen wir jetzt gleich auch unter Punkt 2, ist die Funktion des Gesetzes. Einmal, wir sind gar nicht mehr darunter. Okay? Aber dass das Gesetz auch eine ganz andere Aufgabe hatte als eine To-Do-Liste. Lass uns weiterlesen, Verse 7 bis 12. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und die Funktion des Gesetzes zweitens ist, es zeigt die Sünde auf. Man könnte ja sagen, ja, aber das Gesetz kommt doch von Gott. Das kann doch nicht schlecht sein. Und genau deswegen sagt er, was sollen wir sagen, ist das Gesetz Sünde? Auf gar keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich ja als solche gar nicht erkannt. Das Gesetz hat eine andere Funktion als die Gnade. Das Gesetz soll uns von der Notwendigkeit der Gnade überzeugen. Es soll uns zeigen, dass wir eben nicht so gut sind, wie wir uns manchmal selber das vorstellen. Ja, dass für Gott es nicht ist, naja, Hauptsache, du bist über Durchschnitt. Ja. Und selbst wenn man das nimmt, das ist so ein Zerrbild. Ich habe eine Umfrage gehört, dass 80% der Deutschen glauben, dass sie überdurchschnittlich sind. Okay. Ja. Wo ziehst du dann den Vergleich? Was nimmst du als Maßstab? Okay. Und das Gesetz soll uns eben zeigen, was Gottes Maßstab ist und dass wir seine Gnade brauchen. Und Paulus gibt ein Beispiel davon, indem er darauf verweist, dass er die Begierde zwar schon vorher wusste, dass ein Verlangen da ist, aber es nicht als Sünde erkannt hat, nicht als ein Problem erkannt hat, bis durchs Gesetz. Und dann erklärt er, wie, klingt hier ein bisschen kompliziert, dass, ich hätte das nicht gewusst, wenn das Gesetz es nicht gesagt hätte, und die Sünde ergriff durch das die Gebot die Gelegenheit und bewirkte die Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Die Sünde sieht jedes Gesetz als Provokation und rebelliert dagegen. Das war schon im Garten Eden so. Da gab es genau ein Verbot. Und die Sünde rebelliert dagegen und sagte, das ist so eine Einschränkung. Ich darf zwar von allen Bäumen essen, aber Gott limitiert mich. Ja, er hat etwas verboten, was ich nicht darf. Und das ist die Sünde in uns. Okay? Es ist immer alles in Ordnung, bis jemand sagt, das darfst du nicht. Was passiert im Herzen? Warum nicht? Ich will das aber. Vielleicht hatte ich vorher überhaupt kein Interesse dran. Aber sobald es verboten ist, dann ist da etwas in uns. Das ist, was die Sünde tut. Okay? Und deswegen sagt er ja auch in Vers 12, dass das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Problem ist nicht das Gesetz, sondern die Sünde. Aber das Gesetz offenbart das Problem der Sünde. Es zeigt, was in uns drin ist. Es zeigt dieses Verlangen. Und deswegen sagt es hier, die Gebote, wenn man sich darüber nachdenkt, sind gut. Es gab eine Diskussion zwischen einem Gläubigen und einem jemanden, der den Glauben komplett ablehnt, atheistisch. Und der sagte, das ist so limitiert und ihr habt diese ganzen Verbote, lauter Regeln. Und das ist schlecht. Und der Kerl hat sich umgedreht und hat gesagt, okay, welches der Gebote ist denn so schlecht? Du sollst deinen Nächsten lieben, ist so schlecht? Du sollst nicht töten, ist das dein Problem? Du sollst nicht stehlen, ist das dein Problem? Ja? Du sollst die Wahrheit reden, ist das dein Problem? Gott hat gute Gebote gegeben. Das Problem sind nicht die Regeln. Das Problem ist unsere Sünde, die nicht bereit ist, diesem unterzuordnen. Aber das ist gerade, was die Sünde tun will. Sie will uns einreden, dass Gott uns einschränken will. Dass Gott uns begrenzen will. In der heutigen Zeit, ja, wie kann man es nur so einschränken und sagen, dass die Ehe für einen Mann und eine Frau fürs Leben ist? Kann nicht jeder einfach machen, was er möchte? Und Gott sagt, ich habe einen guten Plan. Und ich weiß, wie ihr geschaffen seid und wie es am besten funktioniert. Und nur dieses ist dann unter meinem Segen. Und in Vers 11 beschreibt er, was dann passiert, wenn man dieses ignoriert. Vers 11, denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Die Sünde täuscht oder verführt uns. indem sie die Folgen verheimlicht. Sie verheimlicht, dass Sünde zu einer Trennung einmal von Gott, aber auch von anderen führt und ultimativ zum Tod. War schon im Garten so. Ja, da wird doch nichts passieren. Du isst ja nur ein bisschen von einer Frucht. Und erwähnt nicht, was an Folgen da ist. Und verführt uns deswegen, weil es das so attraktiv erscheinen lässt. Und so ist die Sünde tatsächlich wie so eine Schlange. Sie macht den Mund weit auf, verspricht sehr viel und versucht, den Schwanz an Konsequenzen zu verstecken. Und wenn wir dieses einfach im Kopf haben, sagen, wenn mir wieder etwas so attraktiv erscheint, schau dir doch dieses Bild an, dann wirst du zufrieden sein. Ja? Gehe nach, du musst dich durchsetzen, du brauchst Erfolg, du brauchst unbedingt dieses Produkt. Ja? Aber ich verschweige die ganzen Konsequenzen. Ich verschweige, was es dich kostet. Ich verschweige, was es an Schmerz zufügt. Anderen gegenüber, aber auch dir selber. Immer nach Dingen hinterherzulaufen, die nicht zufriedenstellen. Was es kaputt macht, wenn Beziehungen nicht so funktionieren, weil man gerne seinen eigenen Weg gehen möchte. Und Gottes Gebote sollen uns eigentlich vor der Sünde bewahren. Aber wenn wir sie ignorieren, werden sich ihre Warnungen bewahrheiten. So, Gott gibt diese, gibt als guten Maßstab. Aber das Gesetz war nicht dazu konzipiert, für eine enge Beziehung zu sorgen, sondern uns aufzuzeigen, dass es eine Trennung gibt, damit wir erkennen, wir brauchen Gnade, wir brauchen Versöhnung. Die Beziehung ist so nicht da und wir sollen es bekennen, sollen um Vergebung bitten und die Beziehung kann wiederhergestellt werden. Und das zeigt ja erstmal auf zu sagen, okay, einmal, wenn du in Christus bist, dann sind wir sowieso nicht unter dem Gesetz, sondern dann hat das Gesetz, was wir eben hier gesehen haben, hat die Funktion erfüllt, es hat die Sünde aufgezeigt, wir erkennen, dass wir uns schuldig gemacht haben vor Gott, nehmen seine Vergebung an. Aber ein dritter Grund ist, dass das Gesetz über die Sünde gar keine Macht hat. Und das lesen wir dann im Rest des Kapitels, ab Vers 13. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir schon vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Kannst du dich mit diesem Kampf identifizieren? Paulus nimmt den möglichen Einwand vorweg. Wie kann das Gesetz, das doch gut ist, dann den Tod bewirken? Und er erklärt, das Gesetz bewirkt nicht den Tod, aber es warnt, dass die Sünde den Tod bewirkt. Es ist nicht das Gesetz, das dich tötet, sondern das Ignorieren des Gesetzes. Lass mich das veranschaulichen. Okay? Wenn jemand eine Zigarettenpackung kauft, dann steht da mittlerweile überall groß drauf, Rauchen gefährdet die Gesundheit, Rauchen ist tödlich oder irgendwie sowas, ne? Mit so einem dicken Bild, das keiner sehen mag. Okay? Tötet das Bild. Das sieht ziemlich gruselig aus, aber das tötet nicht. Aber es warnt, dass der Inhalt verderblich ist. Das ist, was die Bibel tut. Das Gesetz ist nicht, was tötet, sondern es sagt, wenn du dieses nicht einhältst, wenn du quasi die Sünde einnimmst, wenn du die rauchst oder trinkst oder lebst, dann bewirkt diese den Tod. Und ich bin nur diese Verpackung, die warnt und sagt, Achtung, tödlicher Inhalt. Und er erklärt hier weiter, Vers 14, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das Gesetz ist geistlich, es wurde vom Heiligen Geist gegeben. Das Gesetz ist genauso von Gott inspiriert wie das Neue Testament auch. Aber wir Menschen, wir sind im Fleisch. Und dann erklärt er, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Also durch unsere Sünde haben wir uns selber der Sünde verkauft und damit versklavt. Wir sind daran gebunden. Und das ist nicht die Schuld des Gesetzes, es ist nicht die Schuld der Regel, sondern es ist die Schuld oder das Resultat meiner Handlung. Das wäre so, als wenn jemand sagen würde, Schuld an meinem Gewicht ist die Waage. Die Waage zeigt nur auf, was ich auf die Waage bringe. Es ist nicht die Waage, die kaputt ist. Okay? Und so ist es bei Gott. Es ist nicht das Gebot, das schlecht ist. Es zeigt nur auf, was in mir schlecht ist. Und dass ich eine Lösung brauche. Und bei Gott ist die Lösung nicht eine Diät, sondern eine gesunde Aufnahme und Ausübung dessen, was Gottes Wort sagt. Aber von welchem Ich ist hier die Rede? Wenn er sagte, Vers 15, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und ja, nicht mehr ich vollbringe, sondern die in mir wohnende Sünde. Was ist dieses Ich? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist das fleischliche Ich ohne den Geist Gottes. Okay? Dieses Ich ohne Gottes Hilfe. Ich kann dieses nicht tun. Ich tue, was ich nicht tun will. Ich tue, was ich weiß, dass es nicht richtig ist. Aber irgendwie, ich kann nicht anders. Ich erkenne zwar, und das beschreibt er hier, dass Gottes Gebote eigentlich gut sind. Aber die Sünde ist stärker. Wenn du dir das so vorstellst, stell dir die Sünde vor wie die Erdanziehungskraft. Es zieht mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Es lässt mich nicht einfach fliegen. Zu stark. Aber können wir Menschen nicht doch fliegen? Jein, also nicht von uns aus. Wir können fliegen, wenn wir in ein Flugzeug oder in eine Rakete steigen. Dann ist nämlich die Kraft nicht mehr aus uns. Und die können nur fliegen, wenn was da ist? Genug Anschubskraft, die Erdanziehungskraft übersteigt. Wir können dem Gesetz der Sünde nur entfliehen, wenn wir eine größere Kraft in uns haben, als in uns selber ist. Wir können nur dem widerstehen. Wir müssen nicht weiter sündigen, aber wir müssen in die Rakete steigen, um in dem Bild zu bleiben. Wir müssen nicht nachgeben. Wir müssen uns keine pornografischen Bilder anschauen. Wir müssen nicht dem Alkohol nachgeben. Wir müssen nicht beleidigen. Wir müssen nicht sarkastisch sein. Wir müssen so nicht handeln. Aber wir brauchen dazu die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen nicht nur die Regeln, die sagen, du sollst nicht. Weil viele von uns kennen die Regeln und sagen, ich weiß, ich soll nicht, aber ich schaffe es nicht. Schon mal deine Erfahrung gewesen? Ich habe es ja versucht, aber irgendwie, ich komme davon nicht weg. Ja, genau, weil du versuchst. Das ist genauso, als wenn du versuchst zu fliegen. Ich nehme Anlauf und spring und schaffe es 3,40 Meter, keine Ahnung, habe es lange nicht probiert. Ja. Aber dann lande ich wieder. Aber stattdessen brauche ich zu sagen, Gott, ich schaffe es nur 3,40 Meter und das ist nicht besonders beeindruckend. Aber ich brauche dich und ich will von deinem Geist geleitet sein. Ich steige ein in deine Rakete und du fliegst mich hier raus. Ja, du nimmst mich mit, sodass dass deine Kraft größer ist als diese Anziehungskraft der Sünde. Heißt das dann, ich kann sowieso nichts tun, ich bin unschuldig? Denn in Vers 17 heißt es ja, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Nein, das heißt nicht, dass ich unschuldig bin, denn ich bin verantwortlich für wer in mir wohnt. Und wenn ich die Sünde regieren lasse, dann ist es immer noch meine Verantwortung. Das ist in mir drin und ich lasse das wirken. Und das Problem einfach ist, im Fleisch wohnt nichts Gutes. Und das Fleisch wird auch nie besser. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen, auch das Wollen es zu verändern, das ist vorhanden. Aber das Vollbringen des Guten ist es nicht. Nicht in mir. Ich brauche dafür Gottes Hilfe. Wir sind gefangen, so wird es auch ausgedrückt, Vers 23. Ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde. Okay? Wir sind darunter gefangen, dem Gesetz der Sünde. Und dann kann man die Frustration gut verstehen, wenn er dann ausruft und sagt, Vers 24, ich elender Mensch. Boah, wie komme ich hier raus? Okay, gute Frage. Wie komme ich raus? Was ist der Ausweg? Bin ich jetzt einfach so, ich elender Mensch, ich bin gefangen, gebunden? Jakobus 4, Verse 9 und 10. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Nimm das nicht als Ausrede zu sagen, okay, ich bin sowieso so, mache ich das Beste draus und mache einfach Party auf Erden. Weil ich schaffe sowieso nicht davon loszukommen, also kann ich es ja wenigstens genießen. Dann sagt er, nein, weil so bleibst du in Gefangenschaft. Du denkst, du genießt es, aber es bindet dich mehr und mehr. Frage mir, egal welchen du möchtest, frage irgendeinen Abhängigen. Drogenabhängig, alkoholabhängig. Ist jemand hingekommen und hat dich gezwungen, abhängig zu werden? Vielleicht gibt es eine Ausnahme, aber in der Regel, nein, sie wollten es. Es sah so attraktiv aus. Meine Freunde haben das genommen, ich wollte mal meine Probleme loswerden und ich dachte, hier ist die Lösung. Und die Lösung hat das Problem nur vergrößert. Er sagte, davor will Gott warnen, weil er weiß, unsere Schlange, klappe groß auf, sagen, es wird besser, es ist kein Problem, genieße es. Aber ich verweigere dir zu sagen, was der Schwanz an Konsequenzen ist. Und Gott weist darauf hin. Wir müssen unsere Not anerkennen. Aber Gott hat einen Ausweg. Vers 25, ich danke dort durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch Christus gibt es einen Ausweg. Aber dieser Ausweg ist nicht das Gesetz, sondern Gottes Geist. Heißt das aber, solange wir auf Erden sind, sind wir zum Verlieren verdammt? Es heißt doch Ende Vers 25, also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Also, ja, ich denke richtig, aber ich handle verkehrt, ist das, was gemeint ist? Nein. Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Okay? Also wenn er hier sagt, mit dem Sinn diene ich dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das Fleisch ist nicht alles Biologische. Okay? Also er sagt nicht, mit meinen Gedanken mache ich das Richtige, aber mit meinem Wesen, mit meinem Körper tue ich die Sünde. Sondern sagte, wenn ich im Fleisch bin, in dieser sündigen Natur, dann tue ich immer noch was Verkehrtes. Die sündige Natur hat sich nicht gebessert, das Fleisch ändert sich nicht. Aber wenn ich biblisch denke, wenn ich im Geiste bin, dann muss ich diesem nicht nachgeben. Und du sagst, warte mal, du hattest doch gesagt im Vers 23, wir sind gefangen unter das Gesetz der Sünde. Das ist nur ohne Christus. Schau mal, wir machen Kapitel 8 erst nächste Woche, aber Vers 2 nehme ich schon mal vorweg. Da heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das hat uns vorher bestimmt, aber in Christus sind wir frei davon. Wir müssen diesem Gesetz nicht mehr gefangen sein. Wie kann ich dann gegen die Sünde ankommen? Wie denn? Du nicht, aber Christus. Wir lesen 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wie schaffe ich das? Bei jedem Gedanken zu überlegen, zu sagen, Gott, ist das von dir? Lasse ich mich von meinem Fleisch bestimmen oder ist das von deinem Geist? Aber das klingt so anstrengend. Wir kämpfen. Können wir nicht einfach Frieden haben? Einfach aufhören zu kämpfen? Nicht wirklich. Stell dir vor, du bist auf einem Fluss mit einer starken Strömung. Und du willst stromaufwärts. Können wir nicht einfach aufhören, gegen den Strom anzukämpfen? Ja, nur wenn du dich zurücktreiben lassen willst. Aber dann bestimmst du nicht mehr das Ende, sondern du wirst fortgerissen mit der Strömung. Die Sünde reißt uns mit fort. Sie treibt uns hinaus aufs offene Meer. Okay? Aber er sagte, widerstehe. Du kannst das durch Christus in dir. Er gibt dir die Festigkeit. Okay? Warum werden in der Regel Brücken nicht weggeschwemmt? Weil sie fest verankert sind. Die Brückenpfeiler sind tief verankert. Und dann kann die Strömung schon stark sein. Aber sie haben ein Fundament, das hält gegen die Strömung. Hast du ein Fundament, das dein Leben hält? Dann wird die Strömung kommen. Die Versuchungen werden nicht weniger. Aber wie du es dann beim Brückenpfeiler siehst, der Strom kommt und geht um den Brückenpfeiler rum und geht weiter. So kann es in deinem Leben sein. Du musst nicht weggeschwemmt sein. Aber du musst verankert sein in Christus. Wenn du sagst, ich versuche das einfach auf eigene Faust. Ich versuche einfach hier zu bleiben in meinem kleinen Kajak, ja, und Paddel hochzuhalten. Es wird nicht funktionieren. Aber wenn wir in ihm sind, dann können wir diesen Frieden haben. Wenn du Frieden mit Gott haben willst, musst du gegen die Sünde kämpfen. Wenn du der Sünde nachgibst, führt sie immer zum Tod. Vers 11, denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Also was muss ich machen? Und alle Frauen können das beantworten, die mit bei dem Frauenwochenende war. Epheser 6, Verse 10 bis 30. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wir können, aber nicht, indem wir uns aufs Gesetz konzentrieren. Was muss ich tun? Ich muss immer mehr tun, als ich tun kann. Aber wenn ich zum Geist Gottes komme und sage, Gott, ich weiß, diese Versuchung, die hat mich schon 1000 Mal mitgerissen. Und ich weiß, sie ist stark. Und ich weiß, ich bin schwach wegen dem Fleisch in mir. Gib du mir die Festigkeit. Ich brauche deine Hilfe. Ich will nicht weggeschwemmt werden mit allen anderen. Ich will nicht der Sünde nachgeben. Ich will nicht in dem Strom der Gottlosigkeit, wie es in Petrus' Brief heißt, sondern ich möchte stehen für dich. Ich möchte ganz kurz noch fragen, bevor wir abschließen. Was ist, wenn du sagst, ich habe schon verloren? Nee, ich habe so häufig nachgegeben, ich habe schon verloren. Zum einen, bitte um Vergebung. Sage Gott, ich habe es versucht in eigener Kraft. Ich habe gesündigt. Und wenn du noch nie durch Gesetz wirklich erkannt hast, dass du ein Sünder bist, der Vergebung braucht, der schuldig ist vor Gott, dann bekenne es heute und bitte ihn um Vergebung. Und er hat versprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir einsehen, ich brauche deine Hilfe, er vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und dann steh auf, fange neu an. In Sprüche heißt es, der Gerechte fällt 7 Mal, aber er steht wieder auf. Steh auf und sage, Gott, ich schaue nicht mehr auf mich, ich schaue nicht mehr auf meine Pläne. Ja, manchmal gebrauchst du Pläne und ich brauche einen Plan, wie ich dieser Sünde widerstehen kann. Aber ich schaue nicht auf mich, nicht auf wie fest ich bin, nicht wie gut ich bin, nicht auf meine Pläne, sondern ich sage, ich weiß, die Versuchung ist da und die ist nicht nur irgendwo da draußen, sondern die ist hier in mir drin. Aber Herr, ich will nicht in meine Anstrengung machen. Ich bin schon mehrfach im Flugzeug geflogen. Und es war nicht besonders anstrengend. 5 Kilometer zu laufen ist anstrengender als 500 Kilometer zu fliegen. Weil beim Fliegen mache ich es nicht, sondern macht es jemand für mich. Du kannst, was du dachtest, das schaffe ich nie. Ja, du warst auch nicht dazu geschaffen, all dieses zu machen. Gott hat das gar nicht so gemeint, sondern sagte, komm und steig ein. Ich nehme dich mit. Einmal in die Herrlichkeit, wenn wir erkannt haben, Gott, ich komme niemals zu dir, dann, wenn wir ihm vertraut haben, schenkt er uns ewiges Leben und bringt uns zu sich in die Herrlichkeit. Aber dann auch für das Leben hier und jetzt. Er gibt die Kraft. Du kannst der Sünde widerstehen. Steig ein. Sage Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich will auf der Arbeit anders reagieren. Ich will in meiner Familie nicht mehr so kritisch sein, so zerstörerisch sein. Ich will dieses nicht mehr tun. Aber ich weiß, ich schaffe das nicht. Ich weiß, wenn die Person das sagt, werde ich explodieren. Werde ich mit harten Worten reagieren. Aber Gott, es kommt ja gar nicht mehr nur auf mich drauf an. Wenn du ein Kind Gottes bist, du hast die Kraft des Heiligen Geistes in dir und er wird dir helfen, anders zu reagieren. Und mein Gebet für uns ist, für dieses ganze Jahr, dass bei dir und bei mir Veränderung sichtbar ist. Ich bin völlig überzeugt, es kann bei jedem von uns anders sein. Wenn du sagst, es funktioniert nicht, ich möchte gern helfen. Ich werde es nicht verurteilen. Ich kann es sogar nachvollziehen. Aber lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns nicht einfach von dem Strom mitreißen lassen, sondern lasst uns sagen, okay, dann lass uns darüber reden und das machen wir in den Bibelstunden. Woran hakt es? Was macht es mir so schwer? Weil ich überzeugt bin, mit der Kraft des Heiligen Geistes kann dein Leben anders aussehen. Du musst nicht von der Sünde fortgerissen sein. Du kannst neues Leben haben, wenn du immer noch versuchst in eigener Kraft. Du kannst errettet werden. Du bist nicht zu weit weg. Du hast nicht zu viel gesündigt. Gott ist bereit, dir zu vergeben. Er hat schon dafür bezahlt in Jesus Christus. Und du kannst verändert werden. Du sagst, naja, das kannst du schön sagen mit deinen 40 etwas. Ich bin 90 etwas und bei mir geht das nicht mehr. Die Bibel hat keine Altersbeschränkung. Die wirkt von Geburt über die Neugeburt bis zum ewigen Leben. Es ist möglich, weil die Kraft nicht auf deine Kraft ankommt, sondern auf Gottes Kraft. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, ja, da ist ein Kampf. Aber der Kampf, der ist eigentlich in uns. Der Kampf ist zwischen dem Fleisch, zwischen dem, was wir ohne dich, wie das reagiert, und deinem Geist, der sagt, ich habe etwas Besseres für dich beabsichtigt. Und Herr, ich bitte dich, wenn jemand hier ist, der aufgegeben hat, der aufgehört hat zu kämpfen, dass du überführst, dass du zeigst, es gibt Hoffnung. In Christus gibt es Veränderung, gibt es Vergebung aller Schuld und gibt es einen Neuanfang. Auch wenn es bei einer konkreten Sünde vielleicht schon das tausendste Mal ist. Aber Herr, wir bekennen, wir brauchen deine Hilfe. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier so veränderst, dass dein Wirken an uns sichtbar wird. Dass andere sagen, er, sie ist nicht mehr die Person, die ich kannte. Sie ist geduldig, voller Liebe, voller Freude, voller Friede, barmherzig, sanftmütig. Herr, das ist die Frucht des Geistes, das ist, was du tust. Wenn wir dich lassen, wenn wir erkennen und bekennen, Herr, wir brauchen dich, alleine schafft das keiner von uns. Aber dir ist es möglich. Herr, wirke es in mir. Es sind Bereiche in meinem Leben, wo du noch Veränderung bewirken möchtest. Und ich bitte dich, wirke du und wirke das in uns allen, damit wir gemeinsam weiterhin wachsen zu dir. Dass wir nicht aufhören zu kämpfen, sondern dass wir im Vertrauen, in dieser Waffenrüstung des Glaubens stehen und stehen bleiben können. Durch deine Kraft, die uns die Widerstandskraft gibt gegen die Sünde und die uns trägt und hält bis in die Ewigkeit in deine Gegenwart. Danke, dass du das möglich machst. Herr, hilf uns, dir zu vertrauen und hilf, dass das nicht nur ein Wort für Sonntag ist, sondern eine Praxis für unser Leben. In Jesu Namen.